ETFs wie der MSCI World haben ja eine besondere Eigenschaft, sie streuen ganz breit. Es gibt aber auch ETFs, die machen genau das Gegenteil und liefern dir ein ganz konzentriertes Portfolio. In unserem Beispiel, was wir heute sehen, 25 Aktien. Und das ist natürlich auch nicht unattraktiv, denn damit kannst du die guten Werte, die dir ausgewählt werden, ganz konzentriert in deinem Portfolio einbauen und entsprechend investieren. Wie das genau funktioniert und warum da Alphabet, die Aktie, erst kürzlich aufgenommen wurde, das erfährst du heute in diesem Video. Viel Spaß. So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra-ETF-Portfolio-Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra-ETF-Portfolio-Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Heiko, schön, dass du heute nach München gekommen bist, bei den hitzigen Temperaturen quer durch Deutschland gereist. Toll, dass du es geschafft hast. Wir wollen ja heute über euren ETF sprechen, der auch ein Jubiläum feiert. Dazu kommen wir aber gleich. Und bevor wir jetzt direkt ins Gespräch gehen, wollte ich dich fragen, ob du dir vorstellen kannst, welche Gemeinsamkeit ihr mit dem Dow Jones Index habt.
Mit dem Dow Jones Index? Naja, wir sind auch eher klein von der Stückzahl der Unternehmen, die wir drin haben.
Ja, auch, aber ich habe gestern gelesen und das passt perfekt für unser heutiges Gespräch. Ihr habt ein Rebalancing vorgenommen in euren ETF und habt Alphabet reingekauft. Ja. Und gestern ist Alphabet auch in den Dow Jones Industrial Index aufgenommen worden.
Ja.
Ist das ein Zufall?
Ja. Ob das ein Zufall ist, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung und zeigt, dass die Aktie doch, vielleicht attraktiv ist gerade.
Ja, Berkshire Hathaway hat die auch investiert, ja, aber schon auch ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht genau, wann die angefangen haben. Deswegen würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ein. Warum ist die Aktie für euch jetzt so attraktiv, dass ihr sie aufgenommen habt?
Naja, wir haben ja einen Fundus, eine Watchlist an ungefähr 100 Unternehmen, aus denen wir eigentlich all unsere Mandate bestücken. Wir haben ja nicht nur einen ETF, sondern auch aktive Fonds. Und Shareholder Value Management ist ein klassischer Asset Manager. Das heißt, wir haben aktive Fonds und einen ETF. Und ungefähr 100 Werte sind auf der Watchlist. Und die besten 25 kommen gleichgewichtet in einen Index. Und einmal im Quartal wird rebalanced. Dieser Termin war jetzt gerade wieder und da haben wir uns die gesamte Watchlist angeguckt und da war Alphabet jetzt unter den Top 25 Aktien wieder bei uns und deswegen ist die jetzt reingekommen. Ist also ein relativ systematischer Ansatz, jetzt gar nicht unbedingt, vor allen Dingen nicht emotional getrieben.
Ja, braucht man ja auch für den ETF,
da braucht
man ein gewisses Regelwerk, aber die Frage ist ja dann, ich habe gelesen bei euch auf dem Blog, dass die auch schon mal drin war, ist dann rausgeflogen und jetzt ist sie wieder reingekommen. Deswegen müssten wir ja eigentlich mal versuchen herauszufinden, warum, also nach was für Kriterien sozusagen wählt ihr die Aktien aus, wann kommt eine rein und wann fliegt wieder eine raus.
Also wir sagen jetzt, genau, vollmundig, das sind unsere besten Aktien, aber was qualifizieren bei uns eigentlich die besten Aktien?
Ja.
Und das ist relativ einfach. Wir haben den Total Shareholder Return. Wir haben da auch eine Folie vorbereitet, die wir jetzt eigentlich schon sehen können, wo eigentlich auch klar wird, welche Faktoren da eine Rolle spielen. Das sind unter anderem Unternehmensgewinne, aber natürlich auch die Kapitalmaßnahmen, die stattfinden, Aktienrückkäufe oder Dividendenausschüttungen. Dann auch das strukturelle Wachstum, was so ein Unternehmen hat. All das wird zusammengefasst in eine jährliche Wachstumsrate, die wir dem Unternehmen geben. Jeder Analyst gibt seinem Unternehmen diese Wachstumsrate. Und dann nimmt man die 25 Unternehmen mit der höchsten Wachstumserwartung und die kommen dann eben gleichgewichtet in den Index. Das heißt also, Alphabet war mal unter den Top 25 und ist dann wieder rausgefallen, weil die Renditeaussicht runtergegangen ist. Zumeist passiert das, wenn der Kurs gestiegen ist. und dann die Renditeaussicht sinkt, dann geht eigentlich eine Aktie da raus.
Ich hätte es mir im Chart auch mal angeschaut, das war, glaube ich, im Dezember, wo ihr die rausgenommen habt. Da ist die Aktie danach dann auch tendenziell eher gefallen und jetzt ist es zwar schon, also ungefähr auf ein bisschen über dem Niveau, wo ihr ausgestiegen seid, aber es ist natürlich auch eine Zeit ordentlich was passiert. Also da waren die Schwankungen immer schon relativ groß dazwischen.
Auf jeden Fall. Und das ist eben so ein Punkt, den man natürlich, also das ist Systematik, trifft auf Realität. Die Systematik sagt uns, die Renditeerwartung geht runter. Die Realität, mal funktioniert es richtig gut und mal eben, dass es in dem Quartal oder in den zwei Quartalen nicht so gut funktioniert. Bei dem anderen Wert, bei dem Wert, der rausgegangen ist, Amazon, man kann ja nicht sagen, der eine geht für den anderen raus, sondern man nimmt einfach die Liste und es sind jetzt zwei Werte raus und zwei Werte rein. Bei Amazon war es genau so. Da sind wir im März reingegangen erst und der Wert war nur für ein Quartal drin, hat sich sehr gut entwickelt und die Renditeaussicht ist jetzt so deutlich runtergegangen, dass wir gesagt haben, nee, da gibt es andere Werte, die attraktiver bewertet sind.
Du hattest vorhin gesagt 100 Aktien, wieso nicht 500?
Weil wir ein relativ kleines Team sind und weil wir sehr nah an den Unternehmen eigentlich dran sind. Das heißt also, wir haben einen starken Fokus darauf, dass wir auch einen direkten Kontakt zu den Unternehmen haben. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass wir also aus der Ecke der europäischen 200 Midcaps kommen, uns da sehr gut auskennen, viel auch auf europäischen Konferenzen unterwegs sind. Und unser Investment-Kosmos ist eigentlich westliche Industriestaaten. Aber wenn man ehrlich ist, konzentrieren wir uns auf Europa und auf Nordamerika. Und viel mehr als intensiv bearbeiten, 100 Titel sind da kaum möglich.
Meine ganz andere Frage, wie kann man sich das vorstellen bei Amazon? Gibt es dann da Investor Relation Meetings, wo ihr hinfahrt oder macht man das über Telefonkonferenzen oder wählt man sich quasi bei den Earnings Calls ein und hört dazu? Also wie geht sowas bei so einem
Genau, Urlaub? bei den großen Unternehmen muss man sich das so vorstellen, dass man da einfach nur bei den Calls und so weiter mit dabei ist. Bei den kleineren europäischen Titeln ist es ganz was anderes. Und da kommen teilweise die Vorstände bei uns im Büro vorbei, wenn die eine Tour durch Europa machen. Wir hatten letztens Storebrand, das Management, zu Gast. Das ist ein norwegischer Versicherungskonzern. Die machen dann irgendwann mal eine Investorenrunde.
Da wird alles abgeklappt.
Und dann kommen die halt bei uns im Office auch vorbei. Also das gibt es eben auch. Okay. Aber ansonsten sind Kollegen auch viel unterwegs. Hier in München viele Finanzkonzerne. Da ist unser Versicherungsanalyst natürlich auch gerne vor Ort. Also man muss immer gucken, was machbar ist. Und gerade natürlich muss man auch klar sehen, bei den großen amerikanischen Konzernen kommt man natürlich nicht so nah dran wie an die europäischen.
Ich meine, gerade bei so Mega-IPOs wie SpaceX oder so, da ist ja wahrscheinlich dann nochmal schwerer, irgendwie Kontakte.
Ja, aber die fällt ja auch, also die fällt ja bei uns hinten runter. Also bevor wir uns überhaupt eine Aktie angucken, muss die was machen? Gewinne.
Ja, das ist so,
das ist da noch nicht so und wir haben ja auch Bewertungsmuster, in denen wir uns bewegen und auch da fällt die komplett raus. Also ein Kursumsatzverhältnis von über 100 zwischenzeitlich ist für uns einfach nicht abzubilden.
Ja. Jetzt hast du schon erwähnt, ja, also quartalsweise macht er ein Rebalancing, das heißt auch eure Scores, dann fliegen welche in Zollenzahl, kommen welche rein und dafür fliegen welche raus, weil der ETF an sich, der Index, hat ja nur in Anführungsstrichen 25 Werte.
Genau.
Jetzt hast du schon gesagt, Amazon ist rausgeflogen, Diasurin auch, kenne ich gar nicht, den Wert, kannst du gleich mal erläutern, aber ich bin auch nicht bei Einzelaktien gut. Und Deutsche Börse ist reingekommen, ja, was, warum, also gibt es da, oder welche Trigger haben das dann sozusagen ausgelöst?
Also eine Deutsche Börse ist das eigentlich ein Idealfall, wie wir ihn haben, die ist frisch auf die Watchlist gekommen, weil wir im Finanzbereich nochmal nach einer Erweiterung geguckt haben, die ist frisch auf unsere Watchlist gekommen. Jetzt ist es bei einem aktiven Mandat immer so, dass unser Investment-Team eigentlich erstmal sich viele Sachen auch anguckt und sagt, okay, die nehmen wir vielleicht mit einer kleinen Position in die aktiven Mandate rein oder nicht. Wenn aber eine Aktie bei uns auf die Watchlist kommt und das Rebalancing steht an, dann heißt das sofort, okay, das ist eine volle Position im ETF, wenn sie die Kriterien erfüllt. Und das war jetzt genau gegeben bei der Deutschen Börse. Das heißt, in den aktiven Mandaten ist die Aktie noch nicht vorhanden, aber schon im ETF mit der 4% Gewichtung. Und uns gefällt die Deutsche Börse mit einer ganz simplen Story erstmal ganz gut. Ist so ein bisschen, dass man das Risiko rausnehmen kann, weil die lebe von Volatilität. Und wenn es Schwankungen gibt an den Börsen, gehandelt wird immer, ob es rauf geht oder runter. Das ist sozusagen der unterliegende Trend. Und dann ist es eigentlich mehr oder weniger fast schon ein Softwareunternehmen mittlerweile als Börsenplatz. Mit vielen Übernahmen in letzter Zeit. Auch noch eine Übernahme in Großbritannien getätigt. Und das ganze Paket sieht sehr attraktiv für uns aus, dass wir gesagt haben, wir gehen da, obwohl wir schon viele Finanztitel haben, nochmal in diesen Bereich rein, weil das eher ein Technologieanbieter ist.
Verändern sich viele Unternehmen im Finanzbereich. Ne? Die entwickeln sich auch immer mehr zu Dienstleistern, also technologischen Komponenten dabei. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Und das heißt aber letztendlich die Entscheidung, wenn sie wieder rausfliegt, würdet ihr dann auch einfach, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, abhängig machen von den Parametern und können die dann triggern und
raus. Richtig, von den Renditeaussichten.
Gibt es eine Aktie, die schon immer eigentlich drin ist im Index?
Das ist Microsoft. Und tatsächlich ist Microsoft jetzt nach 4 Jahren die letzte Aktie, die von Anfang an mit dabei war. Und immer noch ist. Alle anderen Titel sind irgendwann mal raus, dann nicht wiedergekommen. Gibt es auch, dass nach 1, 2 Rebalancing-Terminen die rausgeflogen sind. Oder auch wieder mal reingekommen sind. Also ich glaube tatsächlich, dass eine Alphabet der Titel ist, der am häufigsten reingekommen ist. Apple ist, glaube ich, auch 3-mal schon wieder reingekommen. Müsste man mal einfach, gucke ich mal nach jetzt, weil das finde ich auch spannend zu sehen. Wir haben ja jetzt über 4 Jahre, haben wir etliche Termine gehabt, also viermal im Jahr.
Mhm. 4 mal 4, 16.
So, oder müsstest du sagen. Genau, richtig. Und diese Termine mal zu schauen, wer wirklich am häufigsten rein und rausgegangen ist. Und wo es auch vor allen Dingen, wo das Konzept genau gegriffen hat, dass wir eben sagen, ja, ein Unternehmen wächst in seine Renditeerwartung rein, hat dann eine niedrige Renditeerwartung, wir nehmen es dann wieder raus.
Ja, ich meine, und am Ende, wir haben im Vorgespräch auch überlegt, nach was vergleicht man zum Beispiel euren ETF? Ja, also weil du hast schon gesagt, Europa ist euer Steckenpferd, der hat auch einen gewissen Europa-Fokus, aber es sind auch die bekannten oder also es sind bekannte amerikanische Aktien mit dabei. Also ist es dann eher so ein Vergleichsmaßstab der MSCI World oder ist es vielleicht eher ein Europa-ETF? Was würdest du sagen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist für uns relevant oder sagt ihr, das ist eigentlich für uns gar nicht so relevant, weil wir einen ganz anderen Ansatz haben?
Also die gucken eher eigentlich, worauf, also wo die Kunden drauf gucken. Und die Kunden gucken natürlich am meisten auf den MSCI World. So. Jetzt sind wir natürlich mit 25 Titeln gegen 1300 irgendwas, die ja immer weniger werden in letzter Zeit, aber das passt irgendwie nicht. Weil eben Marktkapitalisierung gegen Gleichgewichtung, das ist natürlich ein ganz anderes Modell, was wir da haben. Wo wir schon ein bisschen drauf schauen, es gibt so Indizes, die dann unsere Strategie eigentlich eher aufgreifen. Und es gibt einen Global Wide Mode von Morningstar. Und das passt zum Beispiel, weil wir auch viel auf die Burggräben gucken, auf die wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteile. Und wenn man da einen globalen Index eigentlich nimmt, das ist ungefähr so das, was unsere Kategorie eigentlich ist. Also Qualitätsaktien mit einem wirklich guten Wettbewerbsvorteil.
Aber eigentlich ist es ja so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe einen MSCI World vielleicht im Bestand heute, weil ich einen breit gestreuten Ansatz fahre. Und bei eurem ETF kriege ich ja wirklich eine aktive Strategie. Also eine regelbasierte aktive Strategie und das auch noch extrem konzentriert. Also das ist ja eigentlich der perfekte Satellit, oder? Wenn ich sage, ich will da jetzt nochmal, das Modell habe ich näher verstanden, gehen wir auch gleich nochmal am besten drauf ein. Und dann nehme ich einfach den ETF und packe den in mein Portfolio mit dazu.
Das ist genau eigentlich die Idee. Also wir kommen ja von der Seite des aktiven Asset Management und das ist die Erweiterung unserer Produktpalette im Bereich ETF und tatsächlich ist es genau so zu sehen. Also ich habe einen MSCI World mit einem unglaublich starken Bias in den USA, über 70%. Wir sind nicht fixiert auf Europa. Also wir haben jetzt gerade 80% Europa, 20% USA. Das war auch mal anders. Wir hatten mal 40% USA. Aber wir sind halt Modern Value Investoren. Und da kommen wir zur Strategie. Modern Value Investoren. Und da gucken wir auch auf Bewertung. Und die darf nicht komplett aus dem Ruder laufen. Die muss für uns attraktiv sein. Und manchmal ist halt ein Kontinent wie jetzt Europa deutlich attraktiver gepreist als die USA, wo schon vieles aus dem Ruder gelaufen ist. Wir haben SpaceX kurz erwähnt. Das ist halt so ein Extrembeispiel, aber selbst die Indizes in den USA sind ja doch deutlich teurer als eben das, was wir im Endeffekt jetzt hier abbilden bei uns im Frankfurter Modern Value ETF.
Es gibt ja die einen, die sagen so, die anderen so, ne, weil Europa hat halt im AI-Bereich relativ wenig zu melden und deswegen fließt da alles nach Amerika. Natürlich ist es da hoch bewertet. Wie stehst du zu dem Thema AI, wenn ich da fragen darf, habt ihr da eine Meinung, du eine Meinung?
Ja, schon eine Meinung, klar. Aber da ist natürlich jetzt extrem viel reingeflossen mit extrem viel Hoffnung, extrem hohe Investitionssummen. Das muss sich materialisieren, das ist das eine. Und wir haben immer mal wieder so Extrembewegungen auch gesehen in den vergangenen 30 Jahren, die dann aber an irgendeinem Kipppunkt waren. Ob wir da gerade sind, ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich so an, als wären wir schon ein bisschen toppy an den Märkten. Ja, also es ist jetzt schon sehr viel drin. Wir haben den SpaceX-Börsengang noch gesehen, so als Sahnehäubchen obendrauf, wo alle komplett verrückt waren, dass man schon lange nicht mehr hatte, meinen Börsengang. Ja. wo dann innerhalb kürzester Zeit diese Aktie vom Börsenwert her in die Top 3 vorgedrungen ist. Also mit einem Unternehmen, was, Achtung, noch keine Gewinne macht. So.
Ja, im Fall, da gibt es ja die Vergleiche, ja. Die anderen machen 80, 90 Milliarden Gewinn und hier 500 Milliarden
Minus. Natürlich, das war. Keine Frage. Ja, wenn man sich umhört, und das habe ich auch mit amerikanischen Kollegen getan, dann sagen die, okay, im Silicon Valley hat noch keiner von den Großinvestoren mit Elon Musk, wenn man früh investiert hat, Geld verloren. Die haben alle mit dem eigentlich immer, das ist jemand, da kann man drauf setzen. So. Von daher ist das eine Geschmackssache, ob man darauf jetzt setzen will. Wir schauen eben anders auf Unternehmen. Wir schauen auf Substanz, wir schauen auf Qualität. Wir wollen einen stetigen Vermögensaufbau für unsere Kunden haben und eben nicht diese großen Schwankungen.
Und ist dann so eine Gleichgewichtung, macht die dann Sinn? Oder könnte man ja auch irgendwie sagen, okay, wir machen zwar die Auswahl, aber gewichten dann auch nach Marktkapitalisierung? Oder ist es dann?
Da wir ja auch viele Nebenwerte drin haben und denen auch, also wenn wir den gleichen Effort hier reinstellen, also wir stecken ja wirklich viel Energie in unsere 100 Werte, dann wäre es jetzt echt Quatsch zu sagen, ich gewichte quasi so einen Nebenwert mit 0,1% und habe über die gleiche Arbeit reingesteckt wie in einem übergewichteten großen Unternehmen. Und das geht auch auf Buffett zurück. Man muss nicht so ein Riesenportfolio eigentlich haben. Wenn man sich auskennt in seinem Bereich, wenn man sich auskennt bei seinen Unternehmen, dann kann man auch mit 25 unterwegs sein. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, wenn Nebenwerte dann mal richtig ins Laufen kommen, dann zeigt sich das eben auch im ETF direkt in der Gesamtperformance. Also von daher ist das eigentlich genau unser Ansatz zu sagen, hier sind unsere 25 besten Aktien zusammengefasst, gleichgewichtet und gleich kleine und große tragen gleich zur Performance bei.
Jetzt oute ich mich wirklich nochmal. Ist das Diasorin, ist das ein kleiner Wert oder ein großer Wert?
Das ist ein kleiner Wert. Das ist jetzt auch nicht so. Ist nicht so. Nein. Alles gut. Aus dem Diagnostikbereich war auch lange mit dabei und hat aber jetzt eigentlich, ist einfach rausgefallen. Ist kein großes Thema, wo wir jetzt noch drüber sprechen müssen, obwohl er auch lange drin war.
Ja. Und Europa nochmal zurückzukommen, ja. Jetzt könnte man ja auch sagen, quasi eure Kompetenz und auch die Nähe zum Markt ist Europa. Und gleichzeitig seid ihr etwas limitiert auf die Anzahl der Aktien, hast du gesagt. Das ist eher ein Ressourcenthema, habe ich verstanden. Ja. Da ist ja auch klar, man kann ja nicht tausende Analysten beschäftigen. Aber lässt man da dann nicht auch was auf der Strecke? Also weil zum Beispiel vielleicht gibt es ja nach euren Kennzahlen ja auch Unternehmen in, was ich, Japan oder in anderen Regionen der Welt, die da eigentlich genau dafür passen würden.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, wo wir, ich will nicht zu sehr vorgreifen, aber das ist eine Idee, die wir auch eigentlich mit uns rumtragen, wo wir auch sagen, okay, wir haben im Endeffekt ein festgefasstes Korsett, mit dem wir unterwegs sind. Kann man das nicht zahlenbasiert auch auf andere Regionen beispielsweise anwenden, ja.
Naja, würde es sich anbieten, weil die Finanzdaten sind ja wahrscheinlich da und fehlt noch sozusagen.
Ja, es fehlt uns dieser, uns fehlt dieser dann natürlich dieser persönliche Touch dabei. Ja. Ne, wir haben jetzt viel, also gerade bei den europäischen Unternehmen haben wir halt auch ein erfahrenes Team, die seit 20 Jahren in diesem Bereich unterwegs sind, die auch viele kennen und hier auch eben personelle Kontinuitäten feststellen können. Also da ist ein Manager, der ist mal positiv aufgefallen. Wenn der irgendwo hingeht, da gucken wir hin, aber auch jemand, der negativ aufgefallen ist. Gerade diese Abfrage machen wir gerade sehr häufig, weil wir wirklich, die handelnden Personen sind für uns extrem wichtig. Also gerade eine Kontinuität ist uns wichtig und auch eine Unternehmenskultur, die gepflegt wird, wo man sieht, okay, da wird langfristig agiert im Unternehmen und das kann man halt schon besser machen, wenn man näher dran ist. Gleichwohl greifen natürlich die Kennzahlen auch auf andere Bereiche.
Ja, ich finde so ein Konzept wie jetzt euers, das finde ich vom Grundprinzip ja auch eigentlich ganz gut, weil haben wir die Transparenz und die Handelbarkeit und die Kosten, die, ich glaube, irgendwie 55 Basispunkte.
Ja, so, ja 52
Basispunkte. Ja, genau. Also das ist ja auch fair im Endeffekt für die Dienstleistung. Das ist ja wie eine Aktienvermögensverwaltung, wenn man so will, für 0,5%.
Und die, wenn man sieht, unsere aktiven Fonds, wo wir eben auch die Aktienquote beispielsweise steuern, das verkaufen wir für 1,3, also für 130, 140 Basispunkte, wenn man es so umrechnet. Und Transparenz hast du angesprochen. Wir haben da auch eine Grafik vorbereitet, wo wir quasi alle 25 Titel nochmal zusammengefasst haben. Die ist auch immer auf unserer Webseite abrufbar. Also man kann immer sehen, die 25 Werte, in die wir gerade investiert sind.
Ja, und wir haben ja auch die Daten bei uns auf der Webseite. Und das Gute ist ja, wenn jetzt jemand unseren Portfolio-Tracker nutzt, da ein ETF-Portfolio hat und euren auch noch, dann gucken wir halt auch noch rein, ob wie viele Apple-Aktien oder was war es?
Apple haben wir jetzt gerade nicht.
Am Alphabet war es. Genau, wie viel Alphabet dann insgesamt im Bestand hat, weil über die anderen ETFs kriegt er das ja im Zweifelsfall auch nochmal rein.
Ja.
Das ist auf jeden Fall gut. Genau, und jetzt habe ich ja vorhin schon ein bisschen gespoilert. Das finde ich auch mal toll, wenn man sich dann trifft zu Jubiläen, weil da kann man nämlich auch mal zurückschauen. Und am 30.06.2022, ich hoffe, die Daten bei uns sind richtig, da ist der ETF aufgelegt worden.
Genau, richtig, vor 4 Jahren. Wir haben das mitten in der Lockdown-Phase von Corona damals, kam die Idee. Und dann hat das ewig gedauert mit der Action, das ist unsere KVG in Luxemburg. Die hatten das vorher auch noch nie gemacht. Wir waren die Ersten, die einen ETF gemacht haben mit denen. Das war eine sehr komplexe Geschichte. ETF auf, also man denkt, ETF ist so das einfachste Investment für einen Kunden. Aber die Auflage, bis der Handel mal wirklich flexibel läuft und bis das alles funktioniert mit Market Making und, war super aufwendig. Aber am 30.06.2022 ging es los und jetzt haben wir die 4 Jahre hinter uns. Und also das ist eben auch schön, weil denn jetzt viele noch kommen mit diesen Themen, also eher einen aktiven ETF-Ansatz zu fahren. Die können uns in vielerlei Hinsicht vielleicht überholen, aber der Track Record und Zeit ist einfach ein Faktor, der ist da.
Und ich habe nachgeschaut, also bei uns auf der Seite wird momentan 11,3% pro Jahr seit Auflage angezeigt. Ist ja auch ordentlich. Also ich meine, ja. Ist die Frage, haben wir gesagt, wie vergleicht man sich? Aber wir haben es jetzt mal rein als effektive Zahlen. 11,3 ist eigentlich, kann man nicht meckern, würde ich sagen.
Und das ist auch so das, was wir, also ein bisschen weniger ist eigentlich unsere Zielvorgabe. Das haben wir uns schon so irgendwie vorgenommen, dass es schon irgendwie zweistellig sein soll, was da rauskommt bei so einer Strategie, wo man immer 100% investiert ist mit einem konzentrierten Portfolio. Und bislang hat das über 4 Jahre ganz gut funktioniert.
Aber was macht ihr jetzt, wenn jetzt mal ein ganz schlechtes Börsenjahr kommt, dann ändert ihr nicht die Strategie. Die bleibt ja grundsätzlich gleich. Aber es kann sein, dass wahrscheinlich mehr Umschlag dann stattfindet.
Das kann natürlich sein. Also wir haben das Höchste, was wir an Umschlag mal hatten, waren 5 Titel bei einem Rebalancing.
Ah, okay.
Und das Wenigste waren letztens mal einer. Von 2 Quartalen war es nur ein Titel daraus.
Ja, mich so.
Also das ist dann, aber es ist natürlich, mehr wird es dann wohl, also mehr als 5. Wird's eher nicht. Aber wir haben auch nur 25 drin, also ja, ist dann auch schon richtig was los eigentlich.
Ja gut, aber ich meine, was müsste passieren, dass alle sich durchwürfeln? Dann müsste
Das kann ich mir, also das wäre vom Prinzip her, dann hätte ich ja, in 3 Monaten müssten dann ja auf einmal 25 Titel, die noch auf der Watchlist sind und nicht im Index. Also ich wüsste keine Marktverschiebung, wo das passieren könnte.
Wenn jetzt alle, also wenn der Markt insgesamt fällt, und das sind die Parameter ja für alle gleich, dass sie dann schlechter werden. Das ist egal, wer ja immer die Besten nimmt von der Gruppe, oder?
Wir haben jetzt zuletzt zum Beispiel erlebt, dass die Parameter für die meisten Unternehmen besser geworden sind. Also wir haben so eine, mehr oder weniger eine Untergrenze, wo wir sagen, okay, wenn unsere Renditeerwartung darunter fällt, dann kommt die Aktie natürlich nicht mehr in den Index. Und dieser Wert ist zuletzt gestiegen. Also das heißt, wir haben jetzt wirklich eine höhere Eintrittsbarriere für die Unternehmen, um reinzukommen.
Es gibt ja auch den Nasdaq Next 100, glaube ich, heißt der.
Next,
ich glaube, der ist, also auf jeden Fall Next, also sind die, im Nasdaq sind die 100.
Ja.
Und jetzt nochmal die Next, das sind dann die danach würden sozusagen. Vielleicht wäre das ja eine Produktidee für euch.
Ah, nach dem 5. Ach so, also dann wirklich vom Nasdaq, also die ab 101 quasi.
Ja, genau, richtig. Ah. Also man heißt quasi nicht die 100, die kann man im ETF kaufen und dann kauft man sozusagen die, jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es da auch 100 sind, aber die danach sozusagen. Das ist eigentlich ganz spannend.
Das könnte man halt, das wäre auch noch eine Produktidee, dass man dann die 26 bis 50 macht.
Ja.
Und dann einfach mal guckt.
Was glaubst du, meinst du, dass die besser sich sogar entwickeln vielleicht? Weil
Naja, es ist ja, wir werden ja auch oft gefragt, es ist ja dieses Quartals-Rebalancing, ist ja auch so eine Geschmackssache, beziehungsweise man cuttet ja immer die Gewinne ein bisschen, logischerweise. Man trimmt die ja, also die Gewinner werden verkauft und die schwächeren Werte werden nachgekauft und das auf Quartalsbasis. So. Vielleicht könnte das dann bei dieser zweiten Kategorie ganz spannend sein. Kann ich gar nicht. Also habe ich überhaupt kein Gefühl, kann ich jetzt gar nicht sagen.
Wie aufwendig, also das ist jetzt quasi aufwendig, aber
jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir, die Lernkurve war so hoch, die haben mittlerweile, glaube ich, 4 ETFs rausgebracht.
Ja,
das wäre jetzt deutlich einfacher.
Ich hab ja immer so eine ETF-Idee, die ich gerne selber umsetze.
Ja, oder? Ich kann dir den Kontakt gerne herstellen, aber du kennst die handelnde Person sehr wahrscheinlich auch und die können das gut umsetzen.
Ja, aber da braucht man ja immer so viel Volumen.
Ja, das habe ich jetzt heute nicht dabei.
Ja, das wäre gut. Ja, vielleicht kann die Community ja da helfen.
Ja, da kann auf jeden Fall.
Eigentlich ist es so, dass ich finde, zu uns würde sehr gut passen, wenn man einen ETF-Industrie-ETF hätte. Weißt du, also wo wirklich dann, sagen wir mal, die ganze Wertschöpfungskette, da ist Asset Manager, die börsennotiert sind natürlich. Also
BlackRock.
Invesco, möglichen. Ja, dann die Indexanbieter.
Ja.
Dann die Market Maker,
hat sich auch ein paar.
Ja. Und
Börsenplätze,
genau. Dann könnte man auch ein da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, so Handelsplätze. Es gibt ja manche Börsen auch, aber würde ich vielleicht, ist ja dann meistens, ich glaube, den AC ist börsengelistet, dass man die noch mit reinnimmt. Da könnte man theoretisch noch so ganz Fremde nehmen, also die jetzt nicht unmittelbar, das wären dann sowas wie Wirtschaftsprüfergesellschaften, die da auch dann eine gewisse Rolle spielen. Ja.
Ich habe einen Namen dafür, aber den sage ich erst, wenn die Kamera aus ist.
Ja. Sehr gut, ja. Schreibt in die Kommentare, ja, dann nutzen alle Wesen. Ja. Nein, also das finde ich irgendwie cool. Ich hab das mal grob versucht zu eruieren.
Ja.
Es gibt sogar von Stocks einen Index, aber nur auf die amerikanische Industrie und warum auch immer. Es gibt keinen ETF drauf. Die haben jetzt nicht so die übermäßig gute Performance gehabt, weil halt,
Aber wenn das denn auch ein Modell für gleichgewichtet?
Also, soweit habe ich nämlich mich damit beschäftigt, aber ich glaube, der Schlüssel müsste sein, dass man die Gewichtungen macht, also gleichgewichtet, ob das jetzt einen Vorteil hat oder ich weiß nicht, ich würde es so machen, dass man die Gewichtung nach der Wichtigkeit oder nach dem Anteil des ETFs-Geschäft macht.
Ja, okay.
Also, dass
ich halt die Wertschöpfungskette nennt.
Zum Beispiel, sagen wir mal, BlackRock oder MSCI oder S&P, die sind höher gewichtet, währenddessen, was weiß ich, oder Market Maker ist ein bisschen höher gewichtet.
Flow Traders hat den zum Beispiel gelistet.
Genau, richtig, ja. Also, da könnte man schon ein bisschen Energie anstecken. Und ich muss auch sagen, ich ist nicht originär, weil ich will nicht mit fremden Federn schon. Es gibt einen Index in Amerika, den gibt es jetzt leider nicht mehr. Also, es war irgendwie so ein Projekt, was da gemacht wurde. Viele von den Punkten, die ich jetzt gesagt habe, sind da auch schon mit berücksichtigt worden. Hat Steffen Schäuble, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Solactive, der rechnet der für euch auch den Index. Siehst du?
Das ist genau.
Genau, die hatten den damals aufgelegt und oder berechnet. Den gibt es auch nicht mehr.
Nee, wir machen mit denen den Index auch, genau.
Sehr schön. Ja, also vielleicht dann müssen wir mal gucken. Vielleicht
machen wir.
Genau. Und ja, ich meine, dazu passt dann nämlich auch nochmal, wenn wir auf euren ETF zurückkommen. Es gibt ja ganz viele aktive ETFs.
Mhm.
Ja, also es kommen ja immer mehr. Ich war gestern in Frankfurt auf einer Veranstaltung, auch wieder von einem aktiven ETF-Anbieter. Das heißt, also meine These ist ja, dass wir in 3, 4, 5 Jahren wahrscheinlich 5.000 aktive ETFs haben und vielleicht 6.000 normale, konventionelle, sage ich jetzt mal, ETFs. Wenn du jetzt drauf schaust bei euch, was ist so der Kernunterschied? Weil vielleicht nochmal eine Ergänzung. Bei mir ist es so, jeder Anbieter kommt mit einer durchaus schlüssigen und nachvollziehbaren Idee, wie wir jetzt besprochen haben in eurem Fall. Aber es ist halt so unheimlich schwierig, und da mache ich mir wirklich gerade Gedanken auf, wie wir das für unsere Nutzer rüberbringen. Wenn jetzt einer sagt, ich möchte zum Beispiel in eurem Fall weltweit investieren. Ja, jetzt hat er die ganzen passiven Indizes, die kennt man. Und jetzt gibt es eine Litanei von aktiven ETFs. Ja, wie gehe ich denn jetzt an dieses Thema ran? Ja, weil ich kann nach Performance, ja, da wird immer einer oben stehen, aber die Strategien sind da doch sehr unterschiedlich. Ihr habt jetzt 25 Werte, der andere hat vielleicht 100 Werte, also das hat ja auch wieder einen Impact.
Ja.
Wie würdest du das machen und respektive, was glaubst du, wie euer Kernvorteil oder euer Kernunterschied ist zu den Wettbewerbern, sage ich jetzt mal?
Naja, der Unterschied ist eigentlich, dass wir sind eine Fondsboutique. Also wir kommen aus dem aktiven Management, wir sind eine Fondsboutique, also wirklich ein kleiner Anbieter. Wir haben nicht irgendwie 48 ETFs, die für alles was haben, sondern wir haben einfach unseren Baukasten und das ist ein kleiner Bestandteil bei uns im Baukasten. Also es ist eher eine individuellere Geschichte, die wir schon mal anbieten an der Stelle. Und man bietet, was hatten wir vorhin ja schon, den Zugriff auf unser aktives Research zu einem attraktiven Preis. Also weil das Research wird bei uns sowieso gemacht und auch teurer verkauft in den aktiven Mandaten, aber eben hier der Zugang eigentlich zu unserem Research auf der Ebene. Ich glaube, das ist etwas, wo wir mit punkten können. Deswegen haben wir jetzt auch in 4 Jahren noch die Familie nicht extrem erweitert, weil wir eigentlich mit diesem fokussierten Ansatz erstmal ganz gut unterwegs sind und auch das gut abbilden können, was wir sowieso machen. Das Ganze ist sowieso auch noch nachhaltig. Artikel 8, ein Thema, was lange schon keine große Rolle mehr gespielt hat, aber man kann es ja nochmal erwähnen und wir machen immer noch keine Rüstung. So, das ist jetzt aber kein USP, machen viele andere auch nicht, aber andere sind eingeknickt und machen mittlerweile Rüstung. Also deswegen, es lohnt sich manchmal genauer hinzugucken, auch bei kleineren Anbietern, auch wenn da nur ein Produkt im Regal liegt.
Ja.
Und das, finde ich, ist so, das war, wo wir eigentlich eher dieses Persönliche. Also es ist zwar ein systematischer Ansatz, aber die Werte werden noch erstmal per Hand identifiziert, dann mit viel KI-Unterstützung analysiert, aber auch per Hand dann wieder in den eigentlich systematischen Index gepackt. Also wir haben zwar KI-Unterstützung, aber die Entscheidung trifft bei uns immer noch das Team.
Ich meine, ihr habt ja auch jetzt einen YouTube-Kanal aufgebaut, wo man regelmäßig verfolgen kann, was so gemacht wird. Das ist ja eigentlich dann auch, ist ja schon ja, wie so ein, ja, wie du schon gesagt hast, so eine Vermögensverwaltung, so ein bisschen vielleicht zum Mitmachen jetzt nicht, aber zumindest mit Verfolgen.
Ich verfolge auf jeden Fall, ist ja klar.
Was anderes als, ja, wenn jetzt irgendein großer Asset-Manager irgendein London-Strategieteam hat, die irgendwas macht, das ist halt nicht so nah.
Ne? Nein, wir machen einmal im Quartal ein Update, also ich schreibe einen Blogbeitrag drüber, wirklich in schriftlicher Form. Ich habe jetzt einen Podcast gestartet, wir machen aber einmal im Quartal sowieso auch unser Fonds-Update, wo wir im Endeffekt über YouTube die Updates zu allen Produkten machen, auch zum ETF. Also wir sind wirklich sehr offen in der Kommunikation, das ist uns auch wichtig. Wir haben auch Anfang des Jahres eine Prämie gemacht, unsere Top-Aktien, wo man wirklich auch, wo wir mit Einzelaktien und Stories rausgehen. Weil wir auch sagen, warum sollen wir als Asset Manager nicht über Einzelwerte sprechen? Wir sind von denen überzeugt, das gibt keine Kursziele.
Viele von uns oder so
trauen sich das ja.
Die dürfen aber definitiv oder wollen nicht.
Ja, genau. Ich glaube, die meisten wollen nicht, weil es einfach in größeren, das ist auch in größeren Häusern, gibt es sehr wahrscheinlich sehr strenge Vorgaben. Aber wenn die bei uns schon drin sind, die Werte, und ich damit ja keine Kaufempfehlung auf Sicht der nächsten 12 Monate ausspreche mit einem Kursziel, sondern eigentlich nur den Investment Case erläutere, sind wir da gut mit und fühlen uns damit auch wohl, das nach draußen zu tragen. Weil je öffner man damit umgeht, desto klarer ist auch für den Kunden, okay, darin bin ich investiert.
Also man sollte auf jeden Fall mal den ETF auf die Watchlist setzen. Ich habe ja das, ich gucke mir den nochmal ganz genau an, ja, und dann werde ich, weil ich habe einmal alle halbe Jahr mache ich so ein Format 3 ETFs, die man sich auf die Watchlist setzen sollte. Vielleicht kommt der dann da drauf.
Ja, schauen wir mal. Dieser ist gerade ein bisschen Gegenwind, muss man auch ganz klar sagen. Weil eben doch eine Fokussierung auf wenige Titel an den Börsen im ersten Halbjahr gelaufen ist. Und wir dem Braten da nicht so ganz trauen. Bewertungsgetrieben sind und bei extremen Bewertungen einfach auch nicht mit dabei sind und in Europa einige Werte jetzt auch nicht so stark waren. Und das ist das, was wir gerade eigentlich erleben und was uns an der Marktphase gerade, was uns wirklich sehr, sehr spannend finden, dass man extrem qualitativ hochwertige Unternehmen zu guten Preisen bekommt. Warum? Wir haben viele Unternehmen, die operativen Ergebnisse in den letzten Jahren gesteigert haben. Nehmen wir eine Microsoft, nehmen wir auch eine SAP. Aber die Kurse haben sich in den letzten 12 Monaten eigentlich in die andere Richtung entwickelt. Und diese Schere ist ungewöhnlich. Man sieht eigentlich solche Qualitätsunternehmen selten zu auf sich diesen Niveaus, wo wir sie jetzt eigentlich gerade haben. Und das ist für Value-Investoren genau der richtige Zeitpunkt. Das ist eben eine Diskrepanz, die tut sich auf. Da sagen wir, Mensch, da passt irgendwas nicht zusammen.
Ja, man muss im Zweifel auch einen langen Atem haben.
Das ist genau.
Ja, das die Prämie dann sozusagen wieder aufbaut.
Und,
ja.
Und das ist genau der Punkt. Wir sind halt in der Abteilung langfristiger Vermögensaufbau unterwegs. Ja, also das muss man eben auch verstehen. Also realistische Renditeerwartungen zu haben. Ja, das, und das gibt es eben dann auch nicht für 3 Basispunkte, weil ich auch immer wieder Diskussionen führe. Ja. Diese Kostendebatte mit 50 Basispunkten gegenüber einem Standard-Index-Produkt, wo kaum noch Basispunkte bezahlt werden.
Ja, ich finde, also ich weiß nicht, aber da bist du viel näher dran. Mir fällt aber auf, weil ich habe in meinem Portfolio ein paar ETFs, die so regelmäßig ausschütten. Und da sind auch ein paar, also es sind so also Income-Produkte, aber auch Dividenden-ETFs. Und mir fällt jetzt in letzter Zeit auf, dass immer dann, oder nicht immer dann, sondern dass es irgendwie einen sehr starken Shift gibt zwischen wirklich Technologie und Value. Also das springt sofort an. Also man könnte ja sagen, okay, Kurse fallen, weil es eben hier nicht so gute Stimmung ist. Also geht erstmal alles runter. Aber mein Eindruck ist ein bisschen, dass es wirklich fast die, wie sagt man da, also gegenläufig ist. Wirklich, sobald Technologie hochgeht, geht sofort die Dividenden-Value-Werte eher runter. Ja. Und wenn es anders ist, geht es sofort hoch. Das ist mir bisher nie so aufgefallen, dass es so unmittelbar reagiert. Wenn man jetzt sich eine Watchlist aufsetzt zum Beispiel, dann sieht man genau plus, 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 minus, minus, minus und am nächsten Tag ist es quasi gleich wieder umgekehrt.
Ja, wenn ich auf meine Watchlist gucke, wo auch eine breite Mischung an Titeln drin ist, ja, das stimmt.
Oder schon so, ne?
Ja, ist schon so. Und man hat auch in den letzten Wochen wieder ein paar Ausschläge gesehen. Was ich ganz gerne mal mache, was ich auch spannend finde, so ein S&P 500 auf Tagesbasis, du hast häufig, ne, 500 Titel ist echt schon viel, aber wenn der beste Wert plus 12 und der schlechteste Wert minus 12 oder minus 14 oder plus 15, minus 15. Das sind auch schon Ausschläge, selbst in so einem breiten Index.
Ja, es ist so eine hohe Unsicherheit. Und alle sind so, man hat den Eindruck, dass alle sind so Gewehr bei Fuß. Alle gucken und keiner will da irgendwie, so wie bei Reisern nach User-Themen. Ja, die Musik spielt, alle sind
ja, aber
jeder rechnet schon damit, dass es irgendwann mal aufhört zu spielen.
Ja. hoffentlich spielst du noch ein bisschen weiter, aber tatsächlich ist es ja auch, also Börse besteht ja nicht nur daraus, dass es immer von links unten nach rechts oben geht.
Ja,
die Zacken sehen im Nachhinein immer auch, ja, das habe ich ja aushalten können. Ja. Aber wenn man dann mal drin ist in so einem Zacken, der nach unten geht, so, dann ist es eben die Frage auch, wie man selbst damit umgeht. Ja. Ist jedes, ist wirklich jeder Rücksetzer bei the dip, muss man auch sehen.
Ja.
Zuletzt war es so, aber einen grundlegenden Stimmungsumschwung haben wir schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, deswegen, das hat jetzt mit unserem Thema eigentlich nichts zu tun, aber deswegen gucken wir auch so stark immer wieder inhaltlich und auch, ist mir ein persönliches wichtiges Thema, dass wir die Leute immer mehr auch zum Thema verschiedene Anlageklassen trimmen. Aber wir sehen es ja mit dem Portfolio-Tracker, dass die Leute 90% in Aktien investiert sind. Mhm. Das ist gut, weil wir haben ja auch immer gesagt, die langfristige beste Geldanlage oder Anlageklasse ist die Aktie. Ist ja auch richtig, aber es ist trotzdem wichtig, glaube ich, ein bisschen mehr im Portfolio-Kontext zu denken.
Ich habe gerade noch Zahlen aufbereitet, die passen da sehr schön zu. Die Buffett-Jahre, Warren Buffett-Jahre mit Berkshire Hathaway, 65 bis 2025. Mhm. Da hat er mit seiner Berkshire Hathaway ab 1965 20% pro Jahr gemacht. Der S&P hat ungefähr 10, irgendwas gemacht. Und Anleihen, da sind wir bei Anleihen, als Beimischung 4,2% über diese lange Zeit. Mhm. Also breit gestreut in den Aktienmarkt ist dann einfach, das sind 60 Jahre, das ist extrem lang, keine Frage. Aber viele Investoren haben diese Zeit.
Ja.
Und dann kommt jetzt noch das Altersvorsorgedepot ins Spiel. Das Thema will ich jetzt gar nicht aufmachen noch, aber das ist etwas, was, glaube ich, für unsere Branche jetzt nochmal echt ein Gamechanger wird.
Ja,
wo viele neu an den Markt kommen, die sich jetzt überhaupt erstmal mit dem Thema Finanzen und Aufbau von Altersvorsorge mit Aktien beschäftigen werden. Ich glaube, da wird das zweite Halbjahr jetzt, wird, glaube ich, da extrem spannend zu gucken, wer wie unterwegs ist.
Welche Operationen richtig
und so weiter.
Ja. Ja, also das begleiten wir natürlich auch, finde ich gut. Und ich gehe mal davon aus, den ETF kann man natürlich an der Börse handeln, aber man kann ihn wahrscheinlich auch im Rahmen eines Sparplans bei diversen Banken
anschauen. Bei allen maßgeblichen Online-Brokern ist er zu bekommen. Mhm. Es gibt eine Ausnahme.
Die fängt mit T an und hört mit C auf wahrscheinlich.
Ja, ist richtig. Ja, genau, da sind wir nicht. Ja. Und es ist ja das Schöne, jetzt kommt, wir haben ja, also jeder träumt ja immer vom Wunschkennzeichen, das ist nicht so teuer. Wir haben eine Wunsch-WKN, die war relativ teuer, aber die vergisst man ja nicht. FRA 3TF ist einfach eine WKN, die man behält. Ich kann total wenig WKN, das sind ja nur 6 Buchstaben und Zahlen in der Kombi, aber FRA 3TF, wenn man das einmal gehört hat,
ist gut, dann bleibt einfach drin. Ich habe ja mal, ich weiß nicht, das heißt, ich habe mal, also wir als Firma haben 2014 3 Dachfonds aufgelegt, die sogenannten Easy Folios.
Ja,
gibt es heute noch. Und da war die WKN Easy 30, Easy 50 und Easy 70.
Ja.
Ja. Und die Zahl war quasi die Aktienquote.
Ja.
Ja. Also wer da heute noch nachkommt, Easy 30 und 7 gibt es noch, laufen auch, glaube ich, ganz ordentlich und machen halt das, was sie sollen. Ja.
Ja.
Ich meine, das eine ist halt ein 30% ISA-Portfolio, das andere 70, machen aber mehr oder weniger alle das Gleiche. Keine aktive Ansatz gewinnen noch und wieder mal Morningstar-Preise, was ich so sehe, weil die halt einfach durch ihre Passivität und relativ niedrige Kostenstruktur halt einfach das machen, was der Markt macht. Und
was wir hier alles besprechen heute, was für eine Bandbreite, was für ein Füllhorn.
Ja, ich meine, das gibt es alles nur bei extra ETF.
Ja, auf jeden Fall, in so kurzer Zeit. Und Shareholder Value Management gibt es noch oben drauf.
Richtig. Ja, sehr schön. Also ich weiß nicht, Glück wünschen bräuchte ihr gar nicht. Also viel Erfolg weiterhin zu eurem ETF. Was passiert, wenn wir 5 Jahre erreichen? Dann machen wir
was Größeres. Also wir haben zum 3-Jährigen was Größeres gemacht. Das 4-Jährige ist jetzt an uns vorübergezogen, weil wir auch gesagt haben, okay, keiner feiert den 4. Geburtstag eines Produktes. 5 Jahre ist eine andere Nummer, keine Frage. 5 Jahre machen wir auf jeden Fall was.
Dann machen wir ein Gewinnspiel.
Ja, zum Beispiel.
Ja, ja, super. Danke, Heiko, für die interessanten Informationen. Alle möglichen Informationen haben wir natürlich in der Videobeschreibung verlinkt.
Ja.
Und danke für deine Zeit und gerne demnächst wieder hier bei uns.
Danke dir.
So, das war das Gespräch mit Heiko Bümmer von Shareholder Value. Und wir haben über den Frankfurter Modern Value ETF gesprochen, der ja in ein sehr konzentriertes Portfolio aus 25 Aktien investiert. Wenn du dich näher über das Produkt informieren möchtest, findest du wie immer in der Videobeschreibung nochmal weiterführende Informationen. Und natürlich packe ich dir auch nochmal einen Link zum YouTube-Kanal von Heiko mit dazu. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du das Video likest. Gerne kannst du Kommentare und Fragen stellen. Wir werden es dann im Nachgang noch beantworten. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns demnächst hier wiedersehen auf dem Kanal von Extra ETF. Bis zum nächsten Mal. Ciao.